Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Matthias Klügel.
Ich bin Gemeindereferent bei Compassion Deutschland und werde heute die Predigt halten. Ich lebe zusammen mit meiner Frau in Marburg und bin auch von dort heute Morgen angereist. Ja, worum machen wir uns eigentlich Sorgen? Was sind die Themen, die uns Sorgen machen? Sind es Essen, Trinken und Kleidung, wie es hier im Text steht? Ich glaube, gerade wenn man die letzten Jahre anschaut, vielleicht sogar auf die letzten Jahrzehnte blickt, denkt man, naja, um all das hat man sich eigentlich gar nicht so sehr sorgen müssen. Ja? Der Wohlstand war ja eigentlich hoch genug, natürlich, wenn man mal schön essen gehen will oder besondere Klamotten anziehen will oder so etwas, dann macht man sich vielleicht um sowas Sorgen. Dann sind diese Sorgen relevant. Aber dass man davon nicht genug haben könnte, das kannten, glaube ich, ganz viele von uns ganz lange nicht. Ich sage nicht alle, aber ganz viele. Wenn wir aber jetzt schauen hier auf diese Statistik oder dieses Ranking, dann sehen wir auf einmal hier eine Veränderung. Das ist eine Statistik, die jedes Jahr von einer Versicherungsgesellschaft erstellt wird. Da geht es um die größten Ängste der Deutschen. Die kommt jedes Jahr raus. Und wir sehen hier bei Nummer 1 steht tatsächlich auf einmal die steigenden Lebenshaltungskosten. Also man könnte sagen, Essen und Trinken haben sich sozusagen ihren Weg zurückgebahnt in die täglichen Sorgen. Und auch die anderen Sachen, die ich hier umrandet habe, diese anderen 4, die drehen sich um die alltägliche Versorgung und um Finanzen. Wohnen in Deutschland wird unbezahlbar. Steuern werden erhöht, Leistungen gekürzt, die Wirtschaftslage wird schlechter. Oder auch, dass eben erhöhte Kosten für Steuerzahler auf uns zukommen durch die Schuldenkrise. Wir merken, die Ängste sind doch irgendwo dominiert von dieser Frage, werde ich morgen denn noch genug haben? Kaum ein Gefühl ist wahrscheinlich für uns so nachvollziehbar wie Sorge. Wenn uns jemand erzählt, was ihn Sorge macht, das können wir alle irgendwo verstehen. Sei es die Gesundheit, sei es die Familie oder sei es eben die Rechnungen. Interessant ist ja hier in dem Text, dass aber Jesus scheinbar die ganzen Dinge anders sieht. Denn er sagt so einen Spitzensatz wie den hier. Ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden. Und da habe ich mich dann schon gefragt, naja, man macht sich ja eh schon Sorgen, kommt da jetzt noch eine Verurteilung obendrauf? Heiden, das sind ja Leute, die Gott nicht kennen, nicht an Gott glauben, macht uns Jesus hier einen Vorwurf, moralisiert er hier. Ich glaube, dass dieses Verbot der Sorge nicht den Zweck hat, einfach zu moralisieren oder uns noch ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn wir uns eh schon sorgen. Ich glaube, dass wir uns diesen Text, den Sinn von diesem Text auch heute noch aneignen können. Und da wollen wir 3 Schritte gehen, um dieses Verbot der Sorge besser zu verstehen. Punkt Nummer 1 ist, die Sorge kann nicht halten, was sie verspricht. Punkt Nummer 2 ist die Blickrichtung, schau nicht nach vorne, sondern nach oben. Und Freiheit von Sorge, das ist der 3. Punkt, ist Freiheit zum Leben. Sorge kann nicht halten, was sie verspricht. Was ist denn jetzt Sorge überhaupt? Bei Sorge geht es darum, dass man die Zukunft, eine Notsituation, vielleicht ein Bedürfnis, vielleicht auch eine Gefahr, dass man die vorwegnimmt, gedanklich, und die sich dann auswirkt, hier und heute, in unserem Denken, in unserem Fühlen oder in unserem Handeln. Und in vielerlei Hinsicht ist ja Sorge wichtig, ja, dass man sich die Zähne putzt, dass man gesund bleibt, dass man Sport macht. All diese Dinge sind ja auch von der Sorge getrieben um die eigene Gesundheit. Man steht morgens zur Arbeit auf, nicht weil man unbedingt immer so viel Lust drauf hat, sondern weil man sagt, naja, irgendwo muss man ja doch irgendwie sich um seinen Lebensunterhalt kümmern. Und diese Dinge sind alle gut und richtig. Aber Sorge kann eben ein bestimmtes Maß auch überschreiten und dann verändert sie eben die Einstellung zum Leben und auch zu den eigenen Möglichkeiten. Wenn das passiert, dann wird Sorge zum Glauben daran, dass eine sichere und lebenswerte Zukunft immer von unserer eigenen Leistungsfähigkeit abhängt. Sorge wird dann zum Glauben, ich wiederhole es nochmal, Sorge wird dann zum Glauben daran, dass eine sichere, lebenswerte, eine gute, abgesicherte Zukunft von unserer Leistungsfähigkeit abhängt. Ein Freund von mir, als ich mal mit ihm telefoniert habe, der hat am Telefon einen Satz gesagt, der diese Seite von Sorge gut auf den Punkt bringt. Der meinte nämlich, das Leben schenkt einem nichts. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesagt oder gedacht? Das ist die Einstellung hinter der Sorge. Das Leben schenkt einem nichts. Und in einem zweiten Schritt führt das zu einer Absicherungslogik, zu einer Sicherheitslogik. Wir fangen an, Schätze zu sammeln. Darum ging es ja hier am Anfang von dem Text auch. Manchmal trennt man die, wenn man so Bibelausgaben anguckt. Manchen steht vorne vom Schätze sammeln und dann vom Sorgen. Aber eigentlich würde ich dafür argumentieren, ist das ein großer Abschnitt. Beim Schätze sammeln hier geht es nämlich nicht um Gier. Es geht nicht darum, möglichst gierig sein zu wollen, möglichst viel haben zu wollen. Es geht um Absicherung bei diesem Schätze sammeln. Wie sieht das heute aus? Naja, ein paar praktische Beispiele. Wir legen vielleicht Geld in Aktien an, wenn wir genug haben. Oder wir haben ein Sparkonto. Oder wir zahlen in die Rentenkasse und private Altersvorsorge ein. Oder wir kaufen uns den eigenen Wohnraum. All das sind ja so kleine Schätze. Und besonders Versicherungen, finde ich, zeigen das ganz schön. In Deutschland ist ja sicher eines der Weltmeisterländer, was Versicherungen angeht. 2021 hatte jeder Haushalt ungefähr 6 Versicherungen. Und es war auch ein Allzeithoch. 2714 Euro pro Jahr pro Person wurden ausgegeben für Versicherungen. Und während man sagen muss, ja, das System ist ja irgendwo genial, mit Krankenversicherung, alledem, mit dieser Solidarität, gibt es auch wirklich irgendwie so ein bisschen grenzenlose Absicherungswünsche. Und ich habe mal so ein paar kuriose Versicherungen mitgebracht, wo man sieht, diese Sicherheitslogik, die kann in alle Lebensbereiche vorrücken. Da gibt es zum Beispiel eine Hochzeitsversicherung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Aber eine Hochzeitsversicherung, die wird ausgezahlt, wenn man am Traualtar stehen gelassen wird. Da geht es darum, dass wenn man eben schon für die Feier bezahlt hat, vielleicht Essen bezahlt hat, dass man da nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Und ich habe mich so beim Lesen, als ich da geguckt habe, gefragt, ob man die heimlich abschließt oder ob man da vorher drüber spricht. Es gibt eine Lottoversicherung. Wenn man 52 Wochen im Jahr Lotto spielt und nichts gewinnt, wird man ausgezahlt, damit man nicht auf den Lottoscheinen sitzen bleibt. Und die letzte, mein Favorit, ist die Hole-in-One-Versicherung. Wenn ihr Golf spielt, wisst ihr oder irgendwie schon mal davon gehört habt zumindest, wenn man mit einem ersten Schlag einlocht beim Golfspielen, dann nennt man das ja Hole-in-One. Und wenn das passiert, dann muss man in Golfclubs normalerweise eine Runde ausgeben. Und ihr könnt euch vorstellen, was die Versicherung dann bezahlt. Nämlich die Getränke für alle. Also man sieht irgendwie so an diesen Versicherungen vielleicht ein bisschen kurios, aber man sieht, in allen Lebensbereichen kann man sich absichern wollen. Das nimmt, wenn man einmal sich auf diese Logik einlässt und sich große Sorgen macht, da hat das dann gar keine richtige Grenze mehr. Und was ist jetzt dieses Versprechen der Sorge, von dem, dass man sich heute schon um morgen kümmert? Ich glaube, das Kernversprechen ist, dass innerer Friede und auch so ein Sicherheitsgefühl wiederhergestellt wird. Wir wünschen uns ja durch das Vorsorgen, durch die Versicherung, all das, was wir dann tun, das macht ja jeder auch anders, wünschen wir uns den inneren Frieden. Denn die Sorge hat den uns ja irgendwo genommen. Jesus widerspricht dem so ein bisschen mit folgendem Vers. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Ich glaube, die Beobachtung, die dahinter steht, ist nicht, dass, wie gesagt, Vorsorge einfach nur schlecht ist, sondern er sagt, naja, nichts davon hat doch eigentlich Ewigkeitswert. Und all diese Schätze, die haben ja neue Probleme, die sie nach sich ziehen. Hier im Bild gesprochen, da geht es um Motten und Rost, da geht es um edle Metalle, da geht es um Kleidung. Aber der Kernpunkt, den Jesus hier macht, ist, dass man doch dadurch nie alle Probleme los wird. Im Gegenteil, bei allem Absichern bleiben wir, wenn wir ehrlich sind, doch verletzlich und abhängig. Nur um das mal auf heute nochmal anzuwenden, naja, wenn wir zum Beispiel Aktien investieren, dann muss nur eine Corona-Pandemie kommen und die Weltwirtschaft in die Knie gehen und man verliert auf einmal ganz schön viel. Auch auf dem Sparkonto, wo man sagt, naja, da bleibt es ja numerisch irgendwie alles gleich, aber dann kommt eine Inflation. Das hat man ja alles nicht in der Hand. Wir haben darüber keine Kontrolle. Und letztlich müssen wir, um unsere Rechnungen und alles bezahlen zu können und um uns Versicherungen leisten zu können und all das, müssen wir irgendwie eine Arbeitskraft haben. Wir müssen finanziell leistungsfähig sein. Also auch hier merken wir wieder, das setzt voraus, dass wir gesund sind, dass wir seelisch und körperlich in der Lage sind zu arbeiten. All diese Dinge, all diese Abhängigkeiten bleiben eigentlich bestehen. Und wenn wir ehrlich sind, dann führt uns das Sorgen gar nicht in so einen inneren Frieden notwendigerweise rein, sondern kann ganz neue Fragen und Sorgen und Abhängigkeiten schaffen. Das steht, glaube ich, hier hinter diesem ersten Punkt. Sorge kann nicht halten, was sie verspricht. Jetzt ein zweites. Schau nicht nach vorne, sondern nach oben. Worum geht's da jetzt? Naja, es hört sich vielleicht ein bisschen wie ein komischer Ratschlag an. Es kam mal jemand auf mich zu nach so einer Predigt, wo ich diesen selben Punkt gemacht habe und hat gesagt, das hört sich erstmal nach so einem Hans-Kuck-in-die-Luft-Ratschlag an. Ja, ihr kennt vielleicht die Geschichte vom Hans Kuck in die Luft, der immer nach oben schaut und dann alle möglichen Gefahren ihm begegnen und alle möglichen Probleme. Und auch wenn man so an seine Kinder vielleicht denkt, dann ist es doch immer der Gegensatz dazu, den man sagt. Schau doch mal nach vorne, nicht immer überall hin oder nach oben. Da werden die Kinder anfangen, Fahrrad zu fahren, auf dem Bordstein vielleicht so ein bisschen wackelig auf dem Fahrrad unterwegs sind. Dann sagt man ja als Eltern, guck mal nach vorne, damit du nicht irgendwie so langsam abkommst und auf die Straße rollst. Aber was daran interessant ist, ist ja, dass Kinder so sehr in einem Moment versunken sein können, so sehr irgendwie die Aussicht genießen können, dass sie sich nicht um ihre Gesundheit, um ihre Sicherheit sorgen. Die können das tatsächlich noch vergessen. Für uns als Erwachsene ist das unvorstellbar. Und ich glaube, es könnte uns ja auch mal ganz gut tun bei allem Sorgen, wo wir eigentlich immer nur nach vorne in die Zukunft blicken. Es geht ja jetzt nicht um nach vorne im echten Leben, sondern es geht bei Sorge natürlich um das nach vorne gucken in die Zukunft. Vielleicht tut es uns Erwachsenen ja auch manchmal gut, unsere Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Was ist die Blickrichtung, um die es hier geht? Klar, es geht um nach oben. Ich glaube, es geht um nach oben, weil dieser Blick nach oben uns an unseren himmlischen Vater erinnert. Immer wieder taucht ja dieser Begriff himmlischer Vater hier in diesem Text auf. Ich möchte noch mal in das Zitat gucken vom Anfang der Predigt. Dieses provokative Zitat oder dieses, was sich so ein bisschen harsch anhört. Jesus sagt, ihr sollt nicht sorgen um das, was ihr esst, um das, was ihr trinken wollt, um Kleidung. Nach dem allen sagt er, trachten die Heiden, dieses harte Wort. Aber warum? Was ist die Motivation dahinter? Er sagt, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Was dahinter steht, ist, dass er darauf vertrauen kann, dass Gott da ist, dass Gott uns kennt, dass Gott auch um unser Innenleben, um unsere Gefühle, um unsere Sorgen weiß. Gott weiß, dass wir Bedürfnisse haben. Gott weiß um unsere Angst. Damals in der antiken Gesellschaft ist dieses Bild von Gott als Vater, hat es einen ganz bestimmten Sinn. Was drückt das aus? Gerade in antiken Gesellschaften, auch in vielen Gesellschaften heute noch, ist ja der Vater der Versorger der Familie. Für die Hörer Jesu, die damals zuhören, steht das im Vordergrund, die Fürsorge von Gott. Wenn Jesus sagt, ja, das sind alles Sorgen, um das, worum sich Heiden sorgen, dann geht es nicht darum, uns einen Vorwurf zu machen, sondern er sagt, hey, haben wir nicht eine Glaubensperspektive, die uns abhebt von Menschen, die Gott nicht kennen, die nicht an Gott glauben? Haben wir nicht eine andere Perspektive als die? Denn wir glauben, dass Gott zu uns steht wie ein gutes Elternteil. Wir sind jemand, der Gott am Herzen liegt. Und warum vergesst ihr das so oft und lebt voller Sorge? Also diese Ermahnung Jesu dient auch als Erinnerung. Schon in der Natur wird das ja sichtbar, dass Gott fürsorgt. Es geht hier um diese kleinsten Lebewesen, irgendwelche Vögel, die draußen rumfliegen. Jesus nimmt die irgendwie vielleicht gerade, während er diese Bergpredigt hält, irgendwo wahr und sagt, schau doch mal die an. Die können sich um nichts sorgen, die können keine Schätze sammeln, die können gar nichts tun, um ihre Zukunft abzusichern. Aber Gott, euer himmlischer Vater, der ernährt sie doch. Und dann kommt dieser Satz, seid ihr denn nicht viel wertvoller, viel kostbarer als sie? Dieser Vergleich mit den Vögeln könnte man ja sagen, naja, da hinkt doch auch irgendwo. Ich habe mal beim Predigen tatsächlich gerade diesen Vers vorgelesen, dann ist ein Vogel gegen die Scheibe geflogen. Das war dann wirklich ein ungünstiger Moment, um da nochmal in die richtige Richtung abzubiegen. Es geht hier aber vor allem um den Kontrast. Wenn schon Vögel, die kleinsten Lebewesen der Natur, das bekommen, was sie brauchen, sind wir da nicht als Kinder Gottes so viel mehr wert? Das ist die Erinnerung, die hier eigentlich drinsteckt. Ein Zuspruch. Aus Gottes Sicht bist du unendlich wertvoll als Gottes Kind. Ich hatte ja am Anfang Sorge als so einen Verlust von innerem Frieden definiert. Als so eine Unruhe, die man bekommt, weil man sich um das Morgen sorgt. Und dass man dann eben im zweiten Schritt daran glaubt, dass man durch Leistungsfähigkeit, durch eigene Vorsorge eine gute Zukunft leisten muss. Der Glaube, den Jesus dem entgegensetzen will, ist ein Glaube, der Frieden findet in der Zuversicht, dass Gott versorgt. Der Glaube, den wir diesem Glauben an die Leistungsfähigkeit, an das eigene Können, die eigene Verantwortung entgegensetzen, ist ein Glaube, der Frieden findet in der Zuversicht, dass Gott versorgt. Wie kann man das im Alltag dann leben? Was kann man da tun im Alltag, wo man sich ja dann doch irgendwo hier und da sorgt? So ein konkreter Vorschlag wäre von mir wirklich, diesen Blick nach oben einfach zu machen. Der Himmel ist ja nicht umsonst so ein tolles Symbol für Gott oder für die Sphäre von Gott, diese unendliche Weite. Man denkt vielleicht an so einen Sternenhimmel oder an einen schönen Sonnenuntergang und man spürt da ja etwas von der Unendlichkeit. Und deswegen ist mein Vorschlag zu sagen, okay, gerade dann, wenn man sich sorgt, sich einen Moment zu nehmen bei einem Spaziergang, vielleicht beim Blick aus dem Fenster an den Himmel zu schauen und bewusst zu sagen, ich erinnere mich, dass da Gott ist. Dass bei allen Problemen, um die ich mich hier kümmere, wo ich hin und her renne, wo ich beschäftigt bin und alle möglichen Dinge mache, bewusst diesen Blick nach oben zu nehmen und zu sagen, okay, ich erinnere mich an das Gute, was ich habe. Die meisten von uns, die heute hier sind, werden wahrscheinlich drin geschlafen haben, ja, und werden nicht dem Wetter ausgesetzt gewesen sein und der Kälte. Die meisten von uns werden heute Morgen, wenn man es denn tut, manche lassen ja ein Frühstück gerne aus, aber die meisten von uns haben wahrscheinlich was zu essen gehabt. Und wir alle tragen ja, soweit ich es hier sehen kann, alle Kleidung, die einen einigermaßen warm hält. Diese Dinge als Geschenk Gottes zu nehmen im Alltag, ist vielleicht das Zweite. Und dann, wenn man sagt, okay, aber die Sorge, die hat mich nach wie vor im Griff, ich merke, da ist was in mir, dann kann man ja auch mal bewusst ein Gebet sprechen, wo man mal einfach die Fäuste ganz bewusst ballt, so richtig diese Spannung merkt und dann zu Gott sagt, Gott, ich möchte diesen Glauben haben, dass du mich siehst und versorgst. Ich gebe dir diese Sorge, die ich gerade habe, um meine Gesundheit, um meine Familie, um mein Geld, die gebe ich dir bewusst ab. Und dabei schön, mal die Faust so zu drücken, diese Anspannung zu spüren und zuzulassen und dann bewusst die Hand wieder zu öffnen, zu entspannen und zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue deiner Versorgung. Bei alledem geht es um die Freiheit von der Sorge, dass wir Sorge überwinden wollen. Dafür kann dieser Glaube uns helfen, dieser Blick auf Gott an den Himmel. Aber wofür brauchen wir diese Freiheit von der Sorge eigentlich überhaupt? Man könnte ja auch sagen, naja, Sorge gehört halt zum Leben einfach dazu. Naja, Jesus stellt hier in unserem Text ja so ein paar Fragen. Und eine der Fragen, die ich jetzt hier nochmal aufgreifen möchte, ist diese. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Bei dieser Frage geht es nicht darum zu sagen, die Leute, die wenig haben oder gar nichts haben, dass man die noch herabwürdigt und sagt, naja, sorgt euch doch mal um was anderes. Aber worum es hier geht für Jesus ist, um diese Tendenz von Sorge, dass sie sich selbst zur größten Priorität macht, dass Sorge das Wichtigste in unserem Leben wird. Denn das ist tatsächlich tragisch. Warum? Jesus sagte, das Leben ist mehr. Die Sorge, die zieht uns immer in die Zukunft. Die zieht uns immer in das Morgen. Aber das Wertvollste, was ich in meinem Leben habe, ist ja keine der Sachen, mit denen ich mein Morgen absichern kann. Es ist kein Aktiendepot, es ist kein Sparkonto, es ist kein Haus und keine Wohnung, nichts davon. Das Wertvollste, was wir haben, ist unsere Lebenszeit. Die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Und das Tragische ist, dass die Sorge uns immer von diesem gegenwärtigen Moment, das ist ja alles, was wir jetzt gerade haben, ist dieser gegenwärtige Moment, das Heute, davon zieht die Sorge unsere Aufmerksamkeit weg. Sie zieht sie in das Morgen und lenkt uns dadurch vom Leben ab. Und man verliert durch all das Sorgen die wichtige Frage aus dem Blick, wovon möchte ich eigentlich, dass es in meinem Leben die höchste Priorität hat. Nochmal, die Sorge nimmt uns den Blick weg von der Frage, was möchte ich eigentlich, dass es die höchste Priorität, die höchste Wichtigkeit in meinem Leben hat? Ich glaube, als Christ würde ich sagen, ist einer der tiefen Glaubenssätze, den wir haben, dass jedes Leben, egal wie früh, wie spät, gerade geboren oder schon im fortgeschrittenen Alter, jedes Leben hat ein von Gott geschenktes Potenzial. Jedes einzelne. Das Stichwort ist hier die Gottesebenbildlichkeit. Wir sind alle im Bild Gottes geschaffen. Das ist ja ein ganz wichtiger Glaubenssatz. Und dieses Potenzial, das darf sich in diesem Leben entfalten, in der Beziehung zu Gott. Dieses Leben ist nicht einfach nur ein Warteraum auf den Himmel, wo man sagt, na, ich warte mal ab, ich harre irgendwie aus, ich kümmere mich, dass ich das Nötigste habe und das ist alles. Nein, dieses Leben ist kein Warteraum für den Himmel, das passiert hier und jetzt. Wir sind immer hier und jetzt mit Gott unterwegs. Dann, wenn unsere Priorität diesem Potenzial gilt, was in unser Leben gelegt ist, dann sind wir, glaube ich, auf dem Weg in unsere Bestimmung, sagen wir ja manchmal. Jedes Leben hat Bestimmung. Hier in diesem Text, der endet ja mit diesem Satz, strebt zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, das alles, worum ihr euch sorgt. Dieses Reich Gottes, das ist Zukunftshoffnung. Das ist Hoffnung auf eine wiederhergestellte Welt. Das ist die Hoffnung auf die Ewigkeit. Aber wir sollen auch jetzt schon danach streben. Reich Gottes, das ist nämlich überall dort, auch jetzt schon, wo der Wille Gottes so geschieht wie im Himmel auf Erden. Und unsere Bestimmung, glaube ich, die liegt eben dort, wo wir mit dem Potenzial, was wir haben als Gottes Ebenbilder, egal wie groß oder klein dieses Potenzial ist, etwas vom Reich Gottes, von dieser Hoffnung auf die Ewigkeit, auf eine geheilte Welt, wo wir das sichtbar machen, in unserem Leben, in unserem Umfeld, in den Beziehungen, in denen wir stehen. Das, glaube ich, ist dieses wahre Leben, von dem Jesus hier spricht, wozu Jesus uns hier einlädt. Und das Schöne ist ja diese Zusage, dass Gott sich dann um alles, was wir brauchen, kümmern wird, dass Gott dann mit uns ist. Die Freiheit von Sorge um unsere Versorgung um morgen, die ermöglicht Freiheit zu dieser Art von Leben. Das ist jetzt relativ abstrakt vielleicht und ich möchte jetzt mit einer Geschichte diesen dritten Punkt abschließen, die das Ganze nochmal irgendwo greifbarer macht. Diese Geschichte, die spielt in der Bürgerrechtsbewegung in den USA in den 1950er und 60er Jahren. Diese Bürgerrechtsbewegung, die hat sich dafür eingesetzt, dass in den USA Menschen nicht mehr nach Hautfarbe diskriminiert werden. Es ging darum, es war ja damals noch der Fall, dass per Gesetz der öffentliche Raum immer aufgeteilt war in Schwarz und Weiß, buchstäblich. Das hat sich dann ausgewirkt in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo man getrennt sitzen musste. Das waren unterschiedliche Schulen. Das war teilweise sogar ein Verbot von Eheschließungen über diese Grenze hinweg. Und in den 50er Jahren setzen sich immer mehr Menschen dafür ein, dass das überwunden wird. Martin Luther King, ein ganz bekanntes Gesicht dieser Bewegung, der war Theologe, gläubiger Christ, Pastor, aber dann eben auch ganz starker Vorreiter davon. Sein Erbe bei March on Washington in den USA hält er vor 200.000 Leuten die Rede »I have a dream«. Ein Zukunftstraum, wo Menschen nicht mehr nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter allein beurteilt werden. Das ist ein großer Moment und wir sagen heute, wow, das ist echt ein Held, der hat da was ganz Wichtiges bewegt. Nicht zuletzt, dass diese Bewegung gewaltfrei geblieben ist, dass es nicht dazu kam, dass nachher Straßenschlachten ausbrechen. Das gab es hier und da auch, aber er hält diese große Bewegung gewaltfrei. Aber was wäre gewesen, wenn Martin Luther King irgendwo mal gesagt hätte, ich höre einfach auf. Es gab nämlich so einen Moment, wo genau das auf dem Spiel stand. Er berichtet einmal davon, wie er ganz am Anfang der Bürgerrechtsbewegung von einer Veranstaltung nach Hause kommt. Und es ist schon spät abends, da läutet sein Telefon, er wundert sich schon, wer ruft mich jetzt noch an? Vielleicht 11 Uhr abends. Er nimmt den Hörer ab und bevor er sich melden kann, schreit ihm eine Stimme ins Ohr und sagt, hör mal zu, wir haben die Schnauze voll von dir. Noch vor nächster Woche wird es dir leid tun, dass du jemals hierher gekommen bist. Er legt den Hörer einfach auf. Das war ein Drohanruf und solcher hat er schon öfters mal bekommen. Aber an diesem Abend merkt er, es wird mir alles zu viel. Was ist, wenn das nicht bloß leere Drohungen sind, sondern wenn das ernst gemeint ist? Was, wenn meine Familie wirklich jetzt gefährdet ist? Und er geht in die Küche, macht sich einen Kaffee warm und will eigentlich alles hinschmeißen. Sagt, das ist vielleicht das Risiko nicht wert. Die Sorge, die übermannt ihn beinahe. Und in diesem Moment sagt er, ich mit meiner Leistung, mit meinem Können, ich bin hier eigentlich gerade am Ende. Und in diesem Moment faltet er die Hände und er betet und sagt, Gott, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Vielleicht kennen auch wir solche Momente, wo man dasselbe denkt, wo man sagt, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Und er sagt, Gott, was ist denn, wenn ich jetzt einfach aufgebe? Dann verliert diese Bewegung ihren Anführer, ein wichtiges Gesicht. Aber ich habe auch Angst. Und dann berichtet er von einem ganz berührenden Moment. Er sagt, in diesem Moment erlebte ich die Gegenwart Gottes so, wie ich ihn noch nie zuvor erfahren hatte. Es schien, als ob ich die leise Zusicherung einer inneren Stimme hörte, die sagte, stehe für Gerechtigkeit, stehe für die Wahrheit. Gott wird für immer an deiner Seite sein. Beinahe auf einen Schlag ließen meine Ängste nach. Meine Unsicherheit verschwand. Ich war bereit, allem entgegenzutreten. Die äußere Situation blieb dieselbe, aber Gott hatte mir inneren Frieden gegeben. Da hat er recht, die äußere Situation, die blieb dieselbe. Objektiv gesehen war ja die Drohung immer noch im Raum, Eine Woche später wird sein Haus bombardiert von einem Sprengsatz, der vor dem Haus in die Luft geht. Das war das erste von zwei Sprengstoffattentaten. Später wird er noch 12 Mal verhaftet werden auf diesen Demonstrationen. Er wird einmal von einem Menschen mit einem Messer abgestochen und kommt dabei beinahe ums Leben. Trotzdem sagt er bis zum Ende seines Lebens, dass Gott ihn gesehen hat und versorgt hat. Es ist diese Befreiung von der Sorge, die er da erlebt. Und diese Freiheit von Sorge, die macht ihn frei für seine Bestimmung. Die hat ihm den Mut und die Kraft gegeben zu sagen, das ist das, wo ich stehe, ganz bewusst als Christ. In einer Predigt kurz vor dem Ende seines Lebens spricht er das auch nochmal aus. Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King ermordet. Kurz vorher erhält er eine Predigt, die heißt Gott ist fähig. Und mit einem Zitat aus dieser Predigt, die so ein hoffnungsfrohes und ganz poetisches Zitat, mit dem möchte ich euch für heute ermutigen. Er sagt in dieser Predigt, wenn die Tage düster werden und die Wolken niedrig hängen und unsere Nächte schwärzer sind als 1000 Stunden Mitternacht, lasst uns daran denken, dass da eine große gute Macht das Universum regiert, deren Name Gott ist. Und er ist fähig, aus dem Irrweg einen Weg zu schaffen und ein dunkles Gestern in ein helles Morgen zu verwandeln. Eine große gute Macht regiert dieses Universum. Nicht die Sorge, nicht die Angst, nicht mal Tod und Leiden haben das letzte Wort, sondern es ist Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft und alle Sorge, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.